ARD.
Leute, bevor wir uns jetzt hier völlig verrennen, kurzer Einschub noch von uns. Kleine Werbeunterbrechung für Falsch, aber lustig. Gestern lief die neue Folge. Sie war mit Christoph Fritz, Theresa Reichel und Alex Stolt. Ist natürlich jetzt ein bisschen gemein gewesen für Alex. Es ist ihm dann irgendwann auch wohl aufgefallen, dass er gar nicht damit klarkommt, dass die eine Hälfte auf der ihm gegenüber österreichisch redet und die andere bayerisch. Und dann war Alex als norddeutsches Jüngchen nur wirklich auch zwischendurch aufgeschmissen, muss man sagen.
Mhm.
Aber sonst?
Okay, ja, da bin ich sehr gespannt, wie er sich da geschlagen hat. Also du hast gesagt, die läuft. Also ihr könnt die jetzt bei YouTube noch sehen, das ist ja das Geile am Internet. Die ist da jetzt einfach drinne und die könnt ihr da abrufen, wann ihr wollt. Es ist magisch.
Und das vergesse ich immer, das ist ja alles immer noch da. Ich gucke das immer einmal und dann vermisse ich das so lange, bis mir einfällt, ach nein, ich kann es ja nochmal gucken. Ah, YouTube,
es ist
ein Zauberwerk. Toll.
Das heißt eben auch, dass wenn ihr da was kommentiert, das bleibt für die Ewigkeit, ja? Schreibt euch rein ins Poesiealbum der Unendlichkeit und dann wird in 20, 30 Jahren da immer noch euer Name zu lesen sein. Das wird uns sehr freuen, dass ihr da den ganzen Quatsch einmal mitmacht. Also ihr findet die Folge gut, dann liked ihr das, dann schreibt ihr noch einen netten Kommentar dazu, zum Beispiel Alex super, alle super, Trio Infernale, wup, 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 keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann macht ihr da, drückt auf die Glocke, damit ihr dann immer erfahren, ach krass, folgt diesem Kanal, dann müssen wir uns da auch nicht die ganze Zeit den Mund fusselig reden. Und jetzt geht die Folge los.
So machen wir das.
Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. Wir steigen heute eiskalt ein. Der Trailer wird jetzt abgespielt.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Weißt du, auch mal überraschen, Moritz.
Ja, ey, weil die Leute uns nicht so kennen. So zack, zack, zack. Hier ist der Kram, es ist alles aufgeräumt, der Schreibtisch ist leer und jetzt bitte geht los. Hier wird getackert.
Ja, also wir haben heute hier einen ganz sauberen Podcast, wird hier heute aufgenommen.
Ja, finde ich gut.
Weil wir haben Dienstag, Freitag kommt der raus. Also wir haben zur Zeitpunkt der Aufnahme Dienstag, Freitag kommt der raus. Wir waren selten so nah dran am Zeitpunkt der Ausstrahlung und das soll man hier auch merken, Moritz. Ich möchte direkt über die Vorfälle reden, mit dir zusammen erlebt. Ja, wir müssen über Bochum reden. Es geht ja nicht
anders. Ja, wir müssen über Bochum reden. Wir waren auf Tour. Wir haben 6 Tage jetzt live gespielt in verschiedensten Städten, in kleineren Häusern, größeren Häusern. War insgesamt eine gute Auswahl an Läden. So.
War mega. Ja.
Wir waren natürlich aber auch stolz drauf, weil das ging früher nicht, dass wir im Schauspielhaus Bochum auftreten konnten. Ja. Früher Schauspielhaus, wenn du da angefragt hast, ey, sag mal, können wir vielleicht eine Show machen? Da haben sie dir ins Gesicht gelacht, da haben sie dir in die Suppe gerotzt, haben sie gesagt, was bist du denn für ein Clown? Hier dürfen Romeo und Julia, aber doch nicht du, Affe. Dann kam Corona, da haben Menschen gemerkt, ich komme auch ganz gut eigentlich ohne Romeo und Julia klar, jetzt sind die Häuser nicht mehr ganz so voll und auf einmal sind doch Talk ohne Gast, Schund und Asche, Moritz und Till, ganz gern gesehene Gäste, haben wir uns gefreut, haben wir gesagt, kein böses Blut, kommen wir gerne vorbei, spielen wir hier ein bisschen, ist ja eigentlich Tills Beruf, Schauspieler, und wenn ihr der Meinung seid, das ist hier nicht gut genug, da können wir gerne mal zeigen, wie Qualität aussieht. Also standen wir da auf der Bühne, haben uns gesagt, naja gut, dann machen wir es. Es ist ja auch Aufbau, es ist auch Entwicklung. Wir müssen ja auch der Kunst weiterhelfen, weil uns die Kunst auch viel gegeben hat. Kommen wir auf die Bühne, Sound ist dermaßen scheiße, also dermaßen scheiße, dass wir nach 10 Minuten gemerkt haben, das geht hier gar nicht, Leute.
Genau, und man macht natürlich vorher immer einen Soundcheck und der war soweit okay, da lief noch alles. Und dann sind wir auf der Bühne und so nach 10, 20 Minuten merke ich auf einmal, also wenn ich rede, also diese Rückkopplung, dieses ganz hohe, unangenehme Geräusch, was dann kommt, das ist eine Rückkopplung für alle.
Ja, als wäre ich ein Hund, der die Pfeife hört.
Ja, aber wirklich so ganz laut, das ist ganz unangenehm. Und und dann hatte man das immer so als Begleitsound und dann haben wir gesagt, ja, können wir das wohl ohne diesen Ton machen? Und das war der Technik wohl nicht möglich. Und dann haben wir nach 10 Minuten abgebrochen, also insgesamt ging die Show dann schon glücklicherweise so 40 Minuten, also wir wären eh fast in der Pause gewesen, haben wir ein bisschen früher die Pause gemacht.
Ja.
Dann sind wir zurück, so dann in der Pause natürlich Riesenaufregung.
Ja.
Unser Veranstalter redet mit den Technikern. Dein Security-Mann hat sich da auch noch mit eingeschaltet, der auch jetzt irgendwie so Tourmanagement macht, deswegen war der da auch mit beteiligt, hat nochmal seinen Technikerkollegen angerufen, gefragt, was macht man denn in so einer Situation? Weil die waren jetzt, also ich will da jetzt gar nicht, also ich sag mal, also die waren da jetzt auch am Ende ihrer, wie soll man sagen, also die saßen da völlig konsterniert irgendwann vor ihrem Pult und wussten auch nicht mehr, die Techniker.
Ja, ich kann noch einmal ganz kurz da einhaken, weil was ich danach gehört habe, ist, dass mein Tourmanager quasi da angerufen hat, seinen Kollegen, der der Tonmeister ist, und hat gar nicht gesagt, wo wir sind, sondern hat nur gesagt, pass auf, das ist das Problem, wie lösen wir das? Und die Antwort von dem Tontechniker war, Ah, ihr seid wahrscheinlich in einem staatlichen Theater, oder? Yep. Dann meinte ich, ja, woher weißt du das? Naja, ist jetzt egal. Ja, warte, ja, ihr könnt das und das und das machen. Aber es war sofort klar. Ah ja, okay. Mhm, ja, das klingt nach Stadt, das klingt nach Theater.
Dann hat unser Veranstalter da einen Soundcheck gemacht in der Pause und nochmal mit anderen, also wir haben dann gesagt, okay, wir machen die Boxen, die nach vorne gerichtet sind, also zu uns machen wir aus. Also man muss sich eigentlich auch immer in großen Häusern, weil da viel Hall ist, muss man sich selber hören, also gibt es auch Boxen, die sind auf die Leute auf der Bühne gerichtet. Die machen wir aber aus und wir nehmen kabelgebundene Mikros, vielleicht hilft das ja. Und unser Veranstalter Gero meinte, ja, jetzt geht's eigentlich wieder, wir gehen auf die Bühne, Sound dermaßen beschissen. Also und ich glaube ihm auch, dass das so war. Also das kann ja nicht sein. Also der hat ja zwei Ohren. Der wusste, das war zu dem Zeitpunkt, als er den Soundcheck gemacht hat, war das auch wieder gut. Da hat sich dann wieder irgendwas verstellt und dann ging das wieder nicht. Und das Publikum hörte auch nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es einfach ohne Mikro. Und dann haben wir so eine halbe Stunde, 40 Minuten haben wir ohne Mikro gemacht.
Haben wir in den Saal gebrüllt einfach. Ja.
Ja, das war toll, weil das ist natürlich... Naja, also ich muss sagen, es war natürlich scheiße erstmal, also wir fühlten uns ja auch so ein bisschen alleine gelassen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen.
Das Problem. Das Problem war für mich nicht, dass die Technik versagt hat. Das kann passieren. Wenn dann da jemand ist, oben, der dafür zuständig ist und sagt, ey, fuck, es tut mir so, ich weiß nicht, was das ist, es tut mir furchtbar leid, ich kümmere mich darum, ich hoffe, ich kriege das hin, ich tue da alles für. Ja. Wenn aber die Antwort ist, gar keine Antwort und dann nach dem zweiten Mal nachfragen, die Antwort ist, ja, ich habe hier schon alle Knöpfe gedrückt, sag du mir doch, was das Problem ist. Denke ich, nee, das ist ja aber gar nicht mein Beruf eigentlich. Jetzt.
Genau, also bei diesem, es gibt Leute, sagen wir mal so grundsätzlich auch bei Problemlösung, gibt es Leute, die zu schnell den Satz sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht
mehr.
Weiß
ich jetzt auch
nicht. Ja, kann ich jetzt auch nichts mehr machen.
Ja.
Wo ich mir denke, nee, also sag nach einer halben Stunde intensiver Bemühungen, kann man sowas mal sagen, aber nicht nach zwei Minuten, das ist zu schnell. Da bist du zu schnell bei dem Satz.
Da ist es dir dann zu egal. Das ist ein bisschen so, als würde ich zum Bäcker gehen und sagen, ich hätte gerne hier so ein Croissant und das Croissant zerfällt komplett. Das ist einfach, weil das ist gar kein Croissant gewesen, das ist nur Staub. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, aber ich wollte ja eigentlich jetzt ein Croissant kaufen. Und dann sagt die Person mir, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ja, dann back du doch eins. Ich denke, nee, aber das war ja...
Ja, mach du doch. Ja, kannst ja die Bäckerei übernehmen hier. Dann kannst du das ja machen, wenn du das alles besser weißt.
Dein Versprechen war ja, dass du eine Arbeit hast, die ich bezahle. Und ich bin ja, also ich möchte, es ist nicht mal schlimm, wenn es am Ende kein Croissant ist. Aber du könntest ja wenigstens sagen, ach Mensch, das ist jetzt ja doof gelaufen. Ich könnte ja noch eins versuchen zu backen. Das würde ja reichen schon. Wenn es dann eine Brezel wird. Ja, nehme ich die Brezel. Ist ja auch
die Brezel. Ist doch auch in Ordnung. Naja, so war das so. Die haben sich natürlich auch gedacht, jetzt ist das so. Also die Gemengelage ist so bei so einem Stadttheater. Die sind eigentlich normale Theaterproduktionen gewöhnt. In ihrem Haus und ab und zu kommt mal ein sogenanntes Gastspiel. Wir haben da jetzt filmiert als Gastspiel eigentlich. Ja. Normalerweise kommt dann da, weiß ich nicht, kommen da andere Theaterstücke wahrscheinlich hin. Das ist auch selten, dass jetzt so zwei Pappnasen wie wir das sind, würde ich sagen. Und die sind sowieso gewohnt wahrscheinlich, dass die SchauspielerInnen da so ohne Mikro arbeiten, meistens.
Ja, aber ehrlich gesagt, die machen ja modernes Theater auch. Da hast du Musik, da hast du Videoinstallation, da hast du auch ein Mikrofon, weil Leute singen oder müssen brüllen oder du nimmst das nicht direkt, springst du da rein, aber du nimmst den Bühnensound ab, weil du weißt, naja, über den Hardcore-Gabba-Techno da, der jetzt irgendwie unterm Balkon läuft, da willst du das Julia schon noch hören, also übertragen wir das in den Saal. Das ist jetzt nicht, dass die jetzt zum ersten Mal dachten, was ist das hier? Ein Mikrofon.
Nee, das stimmt. Aber ich habe jetzt mir gedacht, also so habe ich mir das jetzt erklärt. Keine Ahnung, das war jetzt mein Ansatz, dass sie sich denken, naja, die können ja auch alle ohne Mikro sehr gut reden. Dann machen die das einfach. Und jetzt muss man dazu wissen, das Theater Bochum, das ist übrigens, das muss man auch mal sagen,
wirklich gutes
ist
Theater.
Einer der besten Theater Deutschlands. Das ist ein wirklich gutes und ist ein toller Raum. Und eben auch so gebaut, dass es eigentlich geht für Leute, die es gelernt haben. Wir haben das beide nicht gelernt. Wir können das ein bisschen.
Ja, aber auch nur ein bisschen.
Aber nur ein bisschen. Also so ein bisschen, dass wir, also am nächsten Tag hört man das.
Ja.
Also am nächsten Tag hört man das, dass wir da laut waren.
Das tut schon weh im Hals auch dann, ja.
Genau. Und wir wissen, wie man das so machen muss von der Technik her, aber wir haben das gar nicht jetzt so eingeübt, oder? Also man weiß ungefähr, so muss man das machen, aber das ist ja dann nach zwei, drei Mal ist das dann auch wieder, vergisst man das wieder und dann brüllt man so von aus dem Kehlkopf raus, sag ich mal.
Ja, genau. Und dann merkst du, Switchen tut schon ein bisschen weh. Am nächsten Tag merkst du, da wird schon ein bisschen schwer. Und dann merkst du, ich habe ja auch noch 7 Shows jetzt vor mir.
Ja, das ist ja unangenehm, genau. Ja, das war ein bisschen schade. Die haben sich ja tausendmal dann danach nochmal entschuldigt, habe ich heute gehört. Und da gibt es auch eine kleine Kompensationszahlung, habe ich gehört.
Eine Kompensationszahlung?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das ausplaudern darf, aber sage ich jetzt einfach mal. Das ist doch, mein Gott. Ja, warum denn nicht? Ja, was soll passieren? Die haben ja auch sozusagen ihren Teil der Leistung nicht jetzt ganz voll erbracht. Ist ja jetzt auch nur fair. Wir sagen, schwamm drüber, war auf jeden Fall sehr aufregend. Irgendwann gingen die Mikros dann auch wieder. Also die letzten 20 Minuten waren top.
Ja, das muss man auch sagen. Das stimmt.
Ja.
Also nächstes Mal
war auf jeden Fall aufregend, war ein Erlebnis für alle, die da waren. So muss man sagen. Also so.
Das muss ich auch sagen. Also erstens habe ich gedacht, schon in der Pause habe ich gedacht, also die Stimmung nach der Pause wird der Wahnsinn sein. Weil du hast immer dieses Gefühl von, also Leute merken ja auch, das hier ist einmalig. Also ich meine, klar, wir beide machen sowieso eine Impro-Show. Die Show ist an sich immer einmalig. Aber dass jetzt hier der Ton ausfällt und die jetzt hier so rumbrüllen, das ist nicht normal. Das ist jetzt hier, das kriegen nur wir mit. Das ist kein genereller Zustand. Das ist ein gutes Gefühl für die Leute, glaube ich.
Genau, das war, also deswegen war das letzten Endes ein Highlight. Das hat total Spaß gemacht dann eigentlich. Und irgendwie war es, aber war sehr aufregend zwischenzeitlich.
Es war sehr aufregend. Aber insgesamt war es schön, war eine richtig gute
Tour. War eine schöne Zeit. Ich habe sogar gesagt, ey, ich spiele da jetzt noch mal Solo in Bochum. Weil das ist ja irgendwie, weil jetzt weiß man ja auch, was passiert. Also jetzt weiß man ja auch, es kann alles passieren. Weißt du? Also jetzt stelle ich mich einfach darauf ein. So ist
ich würde es auch machen.
Ja, oder?
Ja. Das haben wir nachbesprochen. Es gibt noch andere Sachen, die wir nachbesprechen müssen. Uns wurde geschrieben, Bezugnahme auf eine der letzten Folgen. Und zwar zu dem Thema nigerianische Prinzen.
Richtig.
Genau, da schrieb mir nämlich die Johanna und schrieb, pass auf, ich habe einen Magister in Afrikanistik mit Schwerpunkt traditionelle westafrikanische Religionen und Königreiche und musste mir oft die Frage gefallen lassen, wofür das denn gut sei. Dank der letzten Folge Talk und der Gast habe ich eine Antwort darauf. Ich kann Moritz und Till erklären, dass es tatsächlich nigerianische Prinzen gibt und Monarchien durchaus ein Ding sind vor Ort. Im heutigen Nigeria liegt zum Beispiel das Königreich Benin, nicht zu verwechseln mit dem heutigen Staat Benin, das die Regionen des alten Königreiches Dahomey umfasst. Im Königreich Benin gibt es bis heute einen sehr mächtigen König, Oba genannt, dessen Söhne Prinzen sind, die die Dynastie weiterführen werden. Einigermaßen prominent sind diese durch die Debatte um die Rückgabe kolonialer Raubkunst, namentlich der Benin-Bronzen geworden. Ich möchte an dieser Stelle aber klarstellen, dass ich die Nachkommen des Obers ganz klar nicht verdächtige, Scammer zu sein. Ich wollte nur auch mal mit meinem Uniwissen flexen. Dazu habe ich angesichts meiner Themenwahl sonst selten die Möglichkeit. Grüße auch an Till.
Ordentlich geflext. Ja, finde ich sehr gut.
Also, richtig geflext.
Es gibt einen König.
So, es das gibt ist einen die, König. Ja.
Das ist, es gibt quasi, es gibt einen nigerianischen Prinzen. Es wird es geben. Und der schreibt die Mails gar nicht. Das ist auch nochmal ganz wichtig
Mails
zu sagen.
Das der ist schreibt ganz die Mails gar nicht. Sagen.
Es sei denn, also, naja, okay.
Ich bin ganz ehrlich, gibt, wenn, ja, dann wäre es der Hammer.
Also, es gibt halt die ganz kleine Chance, dass ihr, also ich sag mal so, nochmal mit einem Auge mehr drüber gucken. Das ist, Moritz, das ist bei mir mit dem Vatikan. Das war ganz kurz vor innen, das ging ganz kurz vor innen Spam. Und da muss man nochmal einmal drüber gucken, dann feststellen, ah nee, das kann, oh, das kann echt sein. Einmal nochmal beim nigerianischen Prinzen jetzt nochmal einmal genauer hingucken. Das ist unser Service an euch. Vielleicht habt ihr wirklich gerade 10 Millionen gewonnen. Das kann ja sein. Warum denn nicht? Und dann möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, ne? Also wo wir jetzt gerade hier so bei, im weitesten Sinne Internet sind. Also da gibt es jetzt immer so eine Frau, also so, die schreibt Scam, ne? Also so, es gibt ja Bots, die schreiben was.
Da
und das ist dann immer
ich,
so eine Frau und die hat so sexy Bilder, genau.
Ach Gott,
und jetzt, pass auf. Und das ist immer der gleiche Kommentar. Wir alle haben den gelesen. Ich möchte da jetzt einmal drüber reden.
Ja, bitte.
Damit wir das alle mal, diese Absurdität.
Das ist unter jedem Video, das ich veröffentliche, kommt die.
Richtig, genau. Es ist immer die gleiche. Also es gibt Milliarden Accounts, die das Gleiche machen. Und sie schreiben dann immer folgenden Satz. Ja. Und da würde ich gerne noch mal mit dir reingehen ins Thema. Alter, leb echt im Überfluss. Ist schon eine krasse Nummer. Denk manchmal drüber nach, ob ich nicht was Sinnvolles mit der Kohle machen soll. Wäre ja kein Thema. Das war's.
Ja.
So, und schlau. Ich finde, ja, aber also sie postet das so wahllos unter allem, also wo es auch gar nicht so passt, also Tagesschau.
Ja, ja, klar.
Flut, weiß ich nicht,
sowas. Ja, es geht, da geht's nur um Masse, ja.
Ja, so überall. Und ich finde aber den Satz, Alter, leb echt im Überfluss, den finde ich gar nicht sympathisch.
Naja, weil du nicht die Zielgruppe bist, Till.
Mhm.
Also okay. Das ist ja im Grunde genommen das, ja, so, das sind Leute, die haben sich gedacht, okay, da gibt's jetzt richtig Menschen, die leihen sich für einen Tag ein Lamborghini und so eine teure Uhr und drucken sich so, also lassen sich dann so 500er ausdrucken, in Euro-Scheine, um dann in einem Auto zu sitzen und zu sagen, ey, das ist völlig normal für mich, das kannst du auch haben, in 3 Wochen, einfach hier die WhatsApp-Gruppe. So, und dann gehen da Leute rein und werden gescammt. Da hat sich jemand gedacht,
Leute, die darauf reinfallen, fallen auch darauf rein, meinst du? Leute, die das mochten, mochten auch die Superscammerin.
Und da hat sich jemand gedacht, das ist ja viel billiger, ohne dieses Auto und die Uhr und das Geld, einfach vielleicht mit einer Frau, die sagt, oh, ich habe so viel Kohle, oh, ich weiß nicht, wohin damit, Daddy. Und dann gibt es Leute, die sich denken, oh, da habe ich doch eine Idee, wo du da hin mitgehen könntest. Und dann nimmst du die halt aus. Das ist sind wahrscheinlich jetzt, das ist ein Nebenjob, ne? Das sind jetzt nicht, da machst du nicht die Riesen-Peanuts mit. Ja. Aber da fischst du hier und da immer noch mal so eine trübe Nuss aus dem Fluss.
Die Riesen-Peanuts. Das ist aber auch lustig. Also, du meinst, man macht nicht so ganz große Erdnüsse. Also,
ja,
so
man sagt ja Peanuts für so Kleinigkeiten und dann gibt es da schon echt große Peanuts, wo man denkt, das ist schon keine Kleinigkeit mehr. Und
so Macadamia-Nuss.
Ja, oder so Mangokern oder so.
Ja, verstehe. Ja.
Wo du halt denkst irgendwie, okay, du hast wie viel damit verdient? Das ist ja nicht zu fassen. Ist das dein scheiß Ernst? Wie viel hast du damit verdient? So, und was ist das denn nicht?
Ja. Also, okay, aber jetzt habe ich auch zum ersten Mal den Satz so verstanden, weil ich dachte gar nicht, ich habe jetzt erst die subtile Aufforderung verstanden, weil als erstmal, als ich vorgelesen habe, dass die so meint, hey, ich habe voll viel Geld, ich weiß gar nicht, wohin damit, kann man was Sinnvolles machen mit der Kohle. Das, jetzt habe ich das erst verstanden, dass das so eine Einladung ist, dass man der dann schreibt, ja, du könntest was Sinnvolles machen, nämlich mir dein Geld geben, bla bla bla. Das habe ich so gar nicht verstanden. Ich dachte, das wäre einfach nur so, boah, krass, ich habe voll viel Geld, ciao. Aber nein,
da ist ja voll viel drin. Und es geht ja auch über den Move von, das ist eine Frau, das ist auch extrem wichtig, dass es eine Frau ist, weil du dann einen bestimmten Typ von Mann hast, der denkt, ey, die hat voll viel Geld, die weiß aber nicht, wo es lang geht, die braucht mich, damit sie weiß, wo es lang geht, ich schreibe ihr. Und das, ich glaube, das ist das wiederum Sympathische daran, was du anziehst, sind so eklige Männer, die sich denken, die ziehe ich ab, die scamme ich um ihr Geld. Und dann werden die gescampt.
Ja, und dann ist umgekehrt.
Ja.
Ja, es wäre witzig auch, wenn der nigerianische Prinz hier anschreibt und sagt, krass, ich lebe auch im Überfluss, was machst du denn mit deinem Geld?
Ey, wenn du so viel Geld hast, pass auf, wenn du mir jetzt 4.000 Euro überweist, gebe ich dir 20 Millionen zurück und dann unterhalten die sich über Jahre hinweg, bauen eine Freundschaft auf, auch eine Beziehung.
Ja, was ist eigentlich,
kriegen Kinder, die dann wieder scammen.
Also gibt es eigentlich sowas wie ein Klassentreffen der Motivationstrainer? Und ich hoffe, ihr habt gehört, dass ich das schon mit Anführungszeichen gesprochen habe, dieses Motivationstrainer.
Ja, ja, ja.
Also Leute, die ein gut laufendes Business haben und das gut laufende Business ist, Leute davon zu überzeugen, dass man ein gut laufendes Business hat. Und wenn die jetzt alle zusammentreffen, so diese ganze Chaka, also gibt es da sowas wie wie sozusagen eine SV, so diese Schülerversammlung, also so ein Klassentreffen.
Das wäre schon
von
geil.
Denen,
so ein Kongress.
Die sich, ich habe dein Buch gelesen, finde ich mega geil, steig bei mir ein. Nein, steig bei mir ein. Weißt du, dass ich so versuche, so gegenseitig so denkst, wo ich immer denkst, what the fuck, das fände ich so witzig. Weil ich,
das wäre so gut.
Ich habe immer das Gefühl, dass diese Motivationstrainerinnen und Trainer, wobei es sind immer nur Männer, habe ich das Gefühl, also Motivationstrainer, dass die nicht, also ich würde gar nicht sagen, dass der Moral, also der Straftat, also juristisch ist es eine andere Sache, aber rein moralisch habe ich nicht das Gefühl, dass die manchmal ihre Lüge selber nicht verstehen.
Ja, ich glaube auch. Weißt ich glaube, die haben sich selber gescammt.
Ja, die haben sich selber verarscht, so reingetrickst darin, dass sie denken, also sie denken, wenn du dir einen Lügendetektor anschließt und sagst, hast du ein erfolgreiches Business oder bist du gut, ziehst du Leute ab. Die würden immer sagen, also es wird immer sagen, nee, ich ziehe keine Leute ab, ich mache hier richtig so, ich helfe Menschen, da gäbe es gar keinen Ausschlag. So, und ich glaube, oder? Und dann wäre jetzt die ganz spannende Frage, gibt es dann bei so 10, 20 Motivationstrainern, die sie alle treffen und sagen, nein, steig bei mir an, steig bei mir an, würden die sich scammen lassen? Gibt es da so den Einäugigen unter dem Blinden, der so checkt, ey Leute, ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein Betrüger, aber die ziehe ich ab. Das finde ich gut.
Vielleicht versuchst du das mal, vielleicht machst du das mal.
Und ich glaube, so verdient Carsten, so hat Carsten Maschmeyer seine erste Milliarde verdient. Ist eine satirische Überspitzung. Ganz liebe Grüße an die Anwälte von Carsten Maschmeyer. Da ist bisher alles super gelaufen.
Das war ja nur Spaß.
So. Weil ich glaube, Carsten Maschmeyer ist so ein Abmahner. Da möchte ich einmal dazu sagen, das ist ein kleiner Spaß.
Ja, falls das drin bleibt, Spaß gewesen. Ja. Kalle.
Falls Kalle, es nicht drin
Kalle,
bleibt,
ich glaube, Kalle, auch Kalle ist auch, ich glaube, Kalle ist da auch, der ist da für jeden Spaß zu haben. Der lacht ja auch gerne über sich selber. Hat ja auch die ganzen.
Ja, man sieht's nicht, warum, aber, er lacht gerne über sich
sonst
selber.
Sonst würdest, ja, sonst würdest du ja die Zähne nicht andauernd neu machen, wenn du sie auch nicht zeigen möchtest beim Lächeln.
Das stimmt. Ja, ja. Doch, das ist, Moritz. Das ist ein klasse Typ. Ja,
sag es nicht laut. Ja.
Das ist ein klasse Typ. Ganz liebe Grüße gehen raus nach Hannover. Auch mal melden. An der Stelle mal melden. Ja, und mal sagen, wie ist denn, Carsten, wenn du das hörst, wie ist dein Verhältnis zu den ganzen Motivationstrainern? Ja. Bist du da im engen Austausch mit Jürgen Holler oder Jürgen Höller oder wie die alle heißen? Folgst du so Motivationstrainern? Und haben die schon mal sich von dir ein Geschäft nahebringen lassen? Hoppla, ja. Da hätte ich fast was schalten.
Ach so. Wieder. Und Carsten, wenn du jetzt schon anrufst, ich hätte da auch noch ein Anliegen. Und zwar habe ich tatsächlich auf einem Konto in Mexiko 200 Millionen Euro. Ja. Die müsste ich jetzt da, die könnte ich mir jetzt so abholen. Da bräuchte ich aber einmal 20.000 Euro, um die auszulösen. Und dann würde ich danach mit dir halbe machen.
Ja, also da, okay, cool. Wow, 50% Marge. Hallo. Und einmal
bemelden. Ja, wir haben noch mehr. Ja. Wir haben noch mehr Rückmeldungen bekommen mit einer Idee, die ich, ich sag mal, es ist keine lustige Idee, aber ich fand sie so gut, dass ich dachte, ja, eigentlich lass darüber sprechen. Finde ich gut. Es ist auch eine Frage für dich damit drin. Deswegen, es ist die Frage, ist es, es ist nicht ganz ein Mach's geil. Ja, doch, vielleicht doch.
Ja, was ist?
Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Mach's geil. Heute Mikrofeminismus.
Aha.
Mach's geil mit Till Reiners.
Also ganz kleiner Feminismus, das finde ich gut.
Ja,
das
pass auf.
Dass man das mal, weißt du, weil nicht immer zu viel Feminismus, sondern dass man das mal in so einer kleinen Dose hat, weißt du, wenn man nicht so viel braucht. Das mag ich zum Beispiel bei Milchtüten, wenn man da nur so zwei Tage in so einem Haus ist, ne, in so einem Ferienhaus, und da will man nicht die ganz große kaufen. Und so, dass man das, den Feminismus auch so dosiert, weißt du, dass man das nur so klein.
Ja, und das ist auch manchmal schlau bei Leuten, die gar nicht so großer Fan davon sind oder auch gar nicht so zugänglich dafür sind, denen das ein bisschen nahe zu bringen. Die Idee ist folgende. Ja. So, Anushka schreibt uns. Ja. Ich hätte eine Idee, was ihr im Podcast anschneiden könntet, nämlich Microfeminism. Aha. Interessantes Thema, das die eingesessenen Rollentypen hinterfragt. So sagt eine meiner Freundinnen zu ihren SchülerInnen Sachen wie, wenn deine Mama dann nächste Woche den Rasen mäht oder, oh, da gehst du später zu deinem Papa, der näht dir das. Die Kinder sind verwirrt und so beginnt ein Denkprozess, der dann daheim hoffentlich diskutiert wird.
Ah.
Ich persönlich achte inzwischen auf mein ehemalig unbewusstes Ausweichen und Platz klein machen für Männer, die das bisher weder merken noch zu schätzen wussten, sondern eher, das ist eine These, als normal ansehen. Da riskiere ich schon mal den einen oder anderen Rempler. Mich interessiert nun, was Männer machen könnten, um bei kleinen Alltagsdingen aufzuzeigen, wie viel Tradiertes und Patriarchales noch in unserer Gesellschaft steckt. Mhm. Und das habe ich bei uns, das haben wir zu Hause auch. Man bemerkt das erst in diesen Kinderbüchern, ne? Du liest diese Kinderbücher und irgendwann fällt dir dann auch auf. Ja, okay, aber es ist immer der Papa, der arbeitet. Es ist immer die Mama, die tröstet. Und das ist sehr tradiert. Und dann gibt es aber auch andersrum, dass dir auffällt, wenn es nicht so ist. So ist, wir hatten ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das, für mich war das klar, dass das alle kennen, aber es kennen vielleicht nicht alle. Willi Wiberg. Kennst du die Kinderbücher aus Schweden?
Ne? Irgendwie,
so, Willi Wiberg lernt schleifen.
Ja.
Ganz primitiv gezeichnet, ganz einfache Geschichten, schwedisch, wunderbar, wunderschöne Bücher.
Ja, muss ich mir jetzt direkt mal angucken, wie das aussah. Ja, aber
erst jetzt beim Vorlesen aufgefallen.
Den habe ich geliebt. Den habe ich aber geliebt. So. Den fand ich aber immer sehr gut. Ach, Moritz, das ist ja wirklich. Moment, das ist jetzt hier für mich ein Ereignis. Da habe ich jahrelang nachgesucht. Das fand ich als Kind immer ganz fantastisch.
Ja.
Ich hatte da aber immer, wir hatten da in der Bücherei aber immer nur ein Buch und da hatte Willi Wiberg Angst vor so Gespenstern. Und dann
Das Klettern. Unterm Bett und im Schrank und
so. Genau. Das war einer meiner Lieblingsbücher. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, es war dieser naive Zeichenstil und der sah irgendwie so nett aus.
Ja. 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 Mhm. Sehr, sehr alt, diese Bücher.
Ja. Richtig.
Schon sehr lange her, dass sie gemacht wurden.
Ja.
Und die einzigen Charaktere, die da immer wieder auftauchen, sind Willi Wiberg.
Ja.
Und sein Vater.
Unser Papa, genau. Ja.
Und das war's.
Ja.
Die Mutter, keine Ahnung, Krebs, sehr früh an Krebs erkrankt vielleicht. Weiß ich nicht. Keiner weiß das. Keiner weiß es.
Schön, dass du lachst, aber das ist so, also das wäre so daneben für ein Kinderbuch, weil das so in epischer Breite so erzählt wird, so für Fünfjährige. Ja, okay.
Ja. Ja. So, aber da ist es zum Beispiel völlig normal. Der Vater hat eine Schürze um, der Vater kocht, der Vater putzt, der Mutter macht das alles.
Ja.
Und Stück für Stück fällt einem dann, wenn man anfängt darauf zu achten, auf, ja, das ist schon krass, also vor allem Kindern gegenüber, das ist schon krass tradiert. Wenn man tröstet, oh nein, das ist, da macht die Mama dir ein Pflaster drauf.
Ja.
Genau, oder das Beispiel hier, das näht deine Mama dir dann. Oder da hilft dir dein Papa dann bestimmt bei Mathe. Das sind diese Sätze, die ganz automatisch, ohne dass man drüber nachdenkt, auf jeden Fall dem einen Geschlecht zugeordnet werden.
Ja.
Was sind so Sätze, jetzt weg von den Kindern, die man als erwachsener Mann, wenn man das möchte, so in Gesprächen unterbringen kann, indem man quasi diesen Mikrofeminismus einbaut, vor allem in Gruppen von Leuten, die da vielleicht gar nicht für so empfänglich sind. Wie zum Beispiel, habe ich gedacht, wenn du so mit Leuten redest, die dann so, weil du weißt, oh, sind so, geht um Bankdrücken und sowas, das ist sowas, was die, ja, meine Trainerin hat letztens, die hat aber 160 Kilo gestemmt, scheiß die Wand an, weißt du?
Ja.
Redest du gar nicht mehr groß drüber, vielleicht gibt es auch keine Nachfrage,
ja.
Aber es ist ungewöhnlich, dass jemand eine Trainerin hat.
Das stimmt, aber jetzt ist ja natürlich die Frage, also wenn ich jetzt aber einen Trainer habe, mache ich den dann einfach zur Trainerin in meiner Fantasie? Oder
ich würde sagen, dass du dann, ja, das kommt drauf an, wie sehr du das aufrechterhalten. Also falls du dich dann im Nachhinein das Gefühl hast, oh Mann, jetzt habe ich ja gelogen, ich habe ja einen Trainer.
Ja.
Dann wäre der nächste Schritt, einmal zu gucken, dass du ihn dazu bringst, auch zu behaupten, er sei eine Frau. Falls er jemals diese Leute trifft.
Ja.
Weil dann.
Dann ist natürlich super.
Dann hast du das.
Ja, dann breche ich natürlich mit sämtlichen neuen Erwartungen. Das ist natürlich super. Da breche ich natürlich auch mit so einer optischen Erwartung.
Dann sind die völlig verwirrt.
Ja. Das ist super, ja, das ist, so, ist doch okay. Also, das Mikrofeminismus, finde ich auch gut. Ich sage immer, aber über den ganzen Mikrofeminismus, den Makrofeminismus auch nicht vergessen, ne?
Ja, aber Till, da sind wir alle auf einem guten Weg hier. Also, da sehe ich in Deutschland eigentlich keine Probleme mehr.
Reden wir jetzt schon über das Wahlergebnis der AfD, oder?
Ja. Sind wir da schon angekommen?
Weiß ich nicht, Moritz. Wollen wir darüber reden?
Ja, da reicht. Oder? Ich würde sagen, da gar nicht. Da brauchst du. Da ist Mikro vorbei.
Ja.
Da musst du mit Makro arbeiten.
Ja, ne? Wäre ganz gut.
Ja.
Ja, also irgendwie.
Boah.
Ja. Also wollen wir oder nicht? Ist das so?
Ja, mach. Ja, doch, klar. Es ist wichtig. Also die Leute sollen ja auch was darüber hören. Wie ist denn deine Meinung? Fandst du es super oder?
Also ich muss sagen, ich finde es natürlich alles furchtbar und beschissen, aber ich finde es leider auch gar nicht so, leider nicht mehr überraschend. Also wir haben das ja jetzt irgendwie so vor 5 bis 10 Jahren hieß es ja, es gibt so eine Verrohung in der Sprache und ein Bruch der Konventionen bisher und ein Bruch von dem, was wir so gesellschaftlich gesagt haben. Es wird immer wieder eine rote Linie überschritten und ich finde das dann aber ganz interessant, wie jetzt fast alle Parteien. Also jetzt, wir können uns jetzt mal die Brandenburg-Wahl, also jetzt ist gerade ja gewählt worden in Brandenburg und die AfD da ist mit Ach und Krach zweitstärkste Kraft geworden, ist fast erststärkste Kraft geworden. Ne? Und die SPD hat so ganz knapp gewonnen. So. Und da sind jetzt auch nur noch wenig Parteien überhaupt im Parlament. Und wenn man sich jetzt.
Die meisten, es sind echt viele rausgeflogen.
Genau,
Grüne sind rausgeflogen.
Grünen, Linken sind raus.
FDP nicht mehr existent.
Freie Wähler sind raus und FDP hat irgendwie 0,8% bekommen. Also es sind jetzt nur noch drin Bündnis Sahra Wagenknecht, CDU, AfD, SPD. Und wenn ich mir auf Bundesebene deren Politik angucke für Geflüchtete, dann ist das eigentlich Ausländer raus, mal mehr, mal weniger doll formuliert.
Ja.
Und mal mehr oder weniger nett kaschiert und hier noch mit vielleicht ein paar Ausnahmen bei der SPD und bei AfD, CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht. Also natürlich AfD immer noch mal krasser, aber bei CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht ähnlich.
Die schließen auf. Ja, die schließen auf zu, dann müssen wir gucken.
So, genau. Also wir haben jetzt auf einmal die Situation, dass so alle von den Leuten, die gewählt haben, also SPD 30%, AfD 30%, Bündnis Sahra Wagenknecht 13%, CDU 12%, wie viel ist das? 60, das sind so 85%. 85% haben auf einmal eine, also die AfD selber ist auch drin, haben auf einmal diese AfD-Position übernommen. Also auf einmal dieses, jetzt ist aber auch mal Schluss, Gelaber. So, und was jetzt auch gar nicht.
Als wäre das unser größtes Problem.
Als wäre das unser größtes Problem und auch als gäbe es da jetzt so ganz konkrete Anlässe, also im Sinne von, okay, es gibt jetzt irgendwie so 2 Millionen Geflüchtete, die hierher kommen oder so, oder die Geflüchtetenzahlen steigen rapide oder so, oder das ist ja so, das gibt's ja alles nicht. Also, ist, ne? Also, ist
oder ausufernde Gewalt in jeder Großstadt, die jetzt seit letzter Woche oder.
Genau, also es gibt da natürlich immer mal, es, genau, aber es gibt natürlich auch so Sachen so wie Solingen oder so, da gab's dann diesen Messerstecher, klar. So, der war nicht Deutscher. Das wird dann so geframed.
Also zum Anlass genommen, um zu sagen, ja, das Problem sind alle, die so aussehen wie er.
Genau, alle, die so aussehen, genau. Weil dann wird ja auch dann symbolpolitikmäßig wird dann gesagt, ja, dann müssen wir die Leute nach Afghanistan abschieben. Und ich denke, aber der war ja gar kein Afghan. Ja, ist ja so ähnlich aus.
Der war gar kein.
Dann machen wir das jetzt.
Ja.
Ne? Und dann haben natürlich alle mit brauner Haut vor erschrocken ihr Messer fallen lassen. Und haben gedacht, dann lassen wir das jetzt.
Ja.
Ja, das ist gerade so, ja.
Das ist so peinlich, ne? Und das ist, also ich erinnere mich, wir haben das ja, wir machen diesen Podcast seit vielen Jahren und es gab immer wieder diese Folge und es gab auch immer wieder in der Öffentlichkeit, dass gesagt wurde, okay, wir müssen aufhören, die Position der AfD zu übernehmen, weil aus dem Glaube heraus, naja, dann kommen die Leute von der AfD zurück zu uns. Dann haben alle ExpertInnen, die da jemals geforscht haben, gesagt, das wird nicht passieren. Das ist nicht passiert, das wird, ist noch nie passiert, das wird auch jetzt nicht passieren und auch für immer da. Nicht passieren. Und dann hat man sich gedacht, ja gut, ja lass das doch trotzdem machen. Und der zweite Punkt ist, dass ich nicht überrascht bin, weil ich seit 5 Jahren, vielleicht sogar 10 Jahren, so oft schon von Leuten gehört, dass sie gesagt haben, ja, aber das ist jetzt gerade so, aber das ist auch gerade wieder auf dem absteigenden Ast und die AfD, das ist, die zerfallen einfach irgendwann. Das ist, die sind jetzt da und dann lass die mal einmal ein bisschen Macht haben und dann werden alle erkennen, oh, die sind auch scheiße und dann sind die wieder weg. Und das ist Quatsch. Es ist gewaltiger Quatsch.
Die entzaubern sich oder so, oder dieses ganze Gerede, also die haben ja jetzt 10 Jahre, also die gibt's die, da ist ja jetzt, da hat jetzt keine Entzauberung stattgefunden. Die haben jetzt mittlerweile, die sind jetzt wirklich sehr präsent, so, es gibt keine Entzauberung. Und ich möchte denen auch keine Macht geben, den Menschen, Minderheiten in Deutschland, so ein beschissenes Leben zu machen. Um dann zu, nur um die Genugtuung zu haben, habe ich doch gesagt. Ja, seht ihr, die erzaubern sich gar nicht. Seht ihr, ist jetzt einfach für alle beschissen.
Ja, und es gab aber auch diesen Punkt, wo gesagt wurde, ja, aber guck, wie jede neue Partei, jetzt zerfleischen die sich von innen und dann zerfallen die. Und das stimmt, die haben sich zerfleischt. Die richtig doll Rechten haben die nicht ganz so Rechten einfach rausgeworfen und jetzt ist das eine durch und durch rechtsextreme Partei. Jetzt ist Schluss mit Zerfleischen nach innen, jetzt wird nach außen zerfleischt. Und anstatt sich da ernsthaft dagegen zu stellen, ist die Reaktion von den meisten anderen Parteien zu sagen, ach so, ja, aber wenn wir damit machen, ne, vielleicht mögen uns dann deren Leute. Wo man denkt, ja, Digi, hast du die Geschichte von Papen gelesen? Weißt du, wie das Dritte Reich entstanden ist? Ist dir, kannst du einmal, Guido Knopp, warum spricht der nicht im Bundestag? Wenn einer sagen kann, Leute, ich habe 738 Episoden darüber gemacht, warum Hitler da war. Warum macht ihr das Gleiche jetzt schon wieder?
Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob Guido Knopp nicht noch, also wo ist Guido Knopp? Also der hat doch, das war früher so, das war so ein älterer Herr, der sah so ein bisschen aus wie Joachim Gauck, wie der frühere Bundespräsident. Und der hat dann immer so erzählt, der hat das Thema Hitler hatte der, das war sein Lebensthema. Also das, also
Doll.
Also die Zeit Doll 33 bis 45 und der war ja dann, irgendwann hast du dann alles erzählt und dann wurde es immer abseitiger, ne? Hitlers Helfer, Hitlers Hunde, Hitlers Frauen, Hitlers Gärtner.
Der Chauffeur, er hat eine ganze Doku gemacht über den Chauffeur.
Chauffeur, Hitlers Arzt, also das war das. Und
dann Sekretärin.
Ja, es wurde dann immer absurder.
Hitlers Frauen habe ich vorgestern gesehen. Gestern habe ich gesehen eine Reportage von ihm über den Richter.
Wirklich?
An dem Volksgerichtshof.
Ja.
1,5 Stunden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sie mir auch 1,5 Stunden angeguckt. Finde ich ja mega spannend, ist ja genau mein Ding, diese ganze Zeit. Aber ja, aber deswegen, also es ist erschreckend. Es sind natürlich, ich will nicht sagen, oh, die AfD ist genau wie die NSDAP. Ich will auch nicht sagen, boah, das ist jetzt morgen hier so wie in Nazi-Deutschland.
Ja, aber es gibt natürlich.
Aber ja. Also da gibt es eine Partei, die hat sich Blaupausen genommen und hat sich angeguckt, was hat damals da funktioniert. Wie kann man das für heute nutzen? Und es klappt immer noch genauso.
Genau,
gut.
Und ich glaube auch, das ganz große Problem ist, dass man in der Schule, also man lernt ja kaum was anderes, finde ich, im Geschichtsunterricht. Also es ist ja nicht so, als hätte man nie über die Nazi-Zeit geredet.
Nee, wir früher.
Ist das so?
Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt gibt es extrem viele Schulen, es gibt extrem viele Jugendliche,
warum die nicht?
Keine
warum
Ahnung
so?
Haben vom Dritten Reich. Also gar keine Ahnung vom Dritten Reich. Ja, ist jetzt, ja, kommt auch,
ja, ja, okay, das ist so ein bisschen crazy. Echt, bist du sicher?
Ich will nicht lügen, ich muss mir die Zahlen angucken.
Also wenn es jetzt hier, also weil das würde mich immer interessieren und ich hätte aber auch die Generation, die was dazu gehört hat, wählt jetzt nicht wesentlich weniger AfD, das muss man jetzt auch sagen. Also ob das jetzt 30% sind, wie bei den jetzt ganz jungen Leuten, ich glaube, ich habe nur so eine Umfrage gelesen von 19- bis 24-Jährigen, oder dann 20% ist ja immer noch jeder Fünfte. So, und ich denke mir dann auch so, okay, aber also die haben ja alle sozusagen diese ganzen, ja, genau, 5 Jahre lang was über Nazi-Deutschland gehört und wie das entstanden ist. Und ich glaube, es war auch immer in der Vermittlung so, das habe ich zumindest so mitbekommen, dass, naja, die Nazis, die waren sowas ganz Besonderes sozusagen, also im negativen Sinne, was ganz Besonderes. Und das waren so quasi wie Teufel oder Dämonen oder so. Und dadurch, also es gab die große Schwierigkeit zu sagen, das war irgendwie ein besonderes Verbrechen in der Geschichte der Menschheit und gleichzeitig zu vermitteln, es ist trotzdem sehr einfach herzustellen. Und es ist nicht so, weil ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass man sich immer, wenn man einen Nazi-Vergleich macht, denkt man sich so, ja, aber so ist ja nicht so schlimm wie bei den Nazis. Weil ich immer denke so, weil die Nazis sind mittlerweile so auf so einem absurden Paralleluniversum, dass alles absurd wirkt, wenn man das irgendwie gleichsetzt. Weißt du? So, und es gibt natürlich schon, ja, doch ist, auch, ja, sehr viele, ja, Punkte und sehr viel in der Rhetorik, wie man was macht, wie man was Menschenbild angeht, wo das 1:1 so ist wie eine AfD. Das ist dann in der Ausprägung jetzt noch nicht so stark da, ja, in den tatsächlichen Taten noch nicht so stark da, natürlich. Aber mehr und mehr so entfaltet sich da mehr und es gibt ja immer mal mehr Nadelstiche hin in die Richtung. Und wir merken das, glaube ich, gar nicht mehr. So, und ich finde das so interessant, genau, dass dieser Sprung so, ja, krass, genau, ist. Also wir haben die Situation, wir sind noch vor einem Jahr auf die Straße gegangen, alle empört, als es diese, ich sag jetzt mal überspitzt, als Korrektiv diese vermeintlichen, also nicht, also Deportationspläne, sag ich jetzt mal, also ja, so Remigrationspläne, also auf jeden Fall diese Fantasie, war ja irgendwie so eine Fantasiegebilde, ne, erstmal so. Also die haben.
Es ist keine Fantasiegebilde, es ist ein Plan gemacht worden.
Ja, so, genau, aber die haben sich da so zum, genau, der konnte jetzt erstmal nicht umgesetzt werden, sondern es war so, ja, also wir wichsen ja alle mal auf die Stadtkarte so ein bisschen, ne, also so ein bisschen so, also so, ja, gemeinsames so, ne, ach krass, man ist unter sich. Was können wir uns denn so menschenfeindliches alles ausdenken? Ja, so. Ja. Und da ist natürlich die Parallele auch wieder da zu den Nazis. Natürlich, so.
Klar, ja, natürlich. So. Das war eine Seekonferenz gewesen.
Und alle sind empört und sagen, oh krass, jetzt ist das ist hier aber ein Schlussstrich. Und ein Jahr später ist es so, dass eigentlich, dass das geronnen ist in tatsächliche Politik, in Parteipolitik, wo gesagt wird, in anderer Form natürlich, aber nichtsdestotrotz, wo die auf einmal diese Rhetorik total da ist, so, ja klar, ja gut, ja klar, wir können jetzt ja nicht mehr, ja jetzt ist schon mal Schluss. Und auch gleichzeitig so flankiert von, ja gut, aber die Kommune ist ja überfordert. Ah, hier haben wir ja jetzt, ist ja jetzt die Turnhalle überfüllt. Ne, wo man sozusagen sich eine Sachlage geschaffen hat, wo es, also man könnte ja auch denken, hey, oder wir bauen eine Flüchtlingsunterkunft, die irgendwie menschenwürdig ist, so dass die Menschen da auch irgendwie sich integrieren können, dass man das irgendwie unter einen Hut bekommt. Und die Turnhalle übrigens, die wollen wir auch nochmal irgendwie reparieren. Aber nein, das wird nicht gemacht. Und dann entsteht irgendwie, dann erschafft man sich sozusagen selbst ein Argument dafür zu sagen, können wir gar nicht anders handeln. Ja, jetzt ist aber Schluss.
Ist ein bisschen wie der Lichttechniker in Bochum. Und da sage ich, ja, was kann ich auch jetzt machen? Was soll ich machen jetzt? Also am Ende ist es das gleiche Ding. Und es ist aber, ich verstehe auch, um auf deinen einen Punkt einzugehen, dieses Gefühl, das ich auch zwischendurch habe von, ja, das ist dann auch nicht so schlimm. Und der Effekt ist, naja, wenn man sich das anguckt bei den Nazis, die haben das alles übernommen, also die haben es vorbereitet, aber so richtig übernommen innerhalb von, was, 1,5 Jahren? Und dann war das gleichgeschaltet und dann gab es Notstandsgesetze und dann wurde der und dann wurden die Parteien verboten, fertig. Und dann war das so. Und jetzt ist es anders. Das kannst du so nicht mehr machen. Und das braucht sehr viel mehr längere Zeit. Aber es ist ein bisschen so, als gäbe es auf der einen Seite so einen See, der ist vollgefüllt mit Plastik. Und dann ist er furchtbar mit dem See. Und dann schmeißt du so einen Eimer Plastik in den See und sagst, ja, guck mal, er ist natürlich scheiße, dass ich das gemacht habe, aber er ist ja nicht so schlimm wie der andere See. Und dann machst du den nächsten Tag den nächsten Eimer und sagst, ja, ja gut, das ist jetzt natürlich jetzt scheiße, aber guck mal, nicht so voll wie da drüben. Und irgendwann sind beide Seen gleich voll.
Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, es geht dann, also es ist lange Zeit, also es verläuft so stufenweise. Also es gibt dann immer so Sprünge. So, und das ist jetzt ein absoluter Sprung gewesen, dass sich auf einmal so alle Parteien darauf geeinigt haben, ja, das Asylrecht, was eh in Deutschland schon sehr, sehr scharf ist, wird jetzt nochmal verschärft. Und auf einmal ist es so, Ja. Ja klar, schieben wir ab nach Afghanistan. Ist ja gar kein Problem. Wo ich denke, ja, aber was ist denn da? Also, was erwartet die denn da? Ja, also, und dann nimmst du natürlich erstmal Leute, so wo es jetzt auch einem schwerfällt, da jetzt grundsätzlich Sympathie zu entwickeln, ne? Wo man jetzt nicht deren Fürsprecher werden will. Also Leute, die widerliche Sachen gemacht haben, tatsächlich, ne? Die werden dann erstmal abgeschoben. Aber auf einmal, also alle würden in Sonntagsreden, alle Parteien würden ja eigentlich sagen, wir sind gegen die Todesstrafe. Ne, natürlich. Mhm. So, und dann gleichzeitig schiebe ich ab nach Afghanistan, aber was erwartet die da? Wissen wir da? Ja. Also erwartet die das? So, ne, und das ist schon wieder so ein Schritt, so in so eine Richtung von, ja gut, aber ja, haben wir Pech gehabt. Haben sich hier daneben genommen, müssen jetzt mit Folter rechnen. Und irgendwann werden es dann vielleicht, weißt du,
Das bisschen Folter, Till. Das ist ja auch jetzt, also ja, auf der einen Seite, das ist natürlich schlimm für die, aber wir können ja auch nicht für die ganze Welt verantwortlich sein. Und in vielen Fällen wird ja auch gesagt, naja, wir schieben die nicht nach Afghanistan ab, Gottes Willen. Wir schieben die in das Land ab, wo die reingekommen sind nach Europa. Wir schieben die nach Ungarn ab. Und dann, ja gut, geben wir Ungarn sehr viel Geld und dann werden da Menschen misshandelt. Ja gut, aber das ist ja, was sollen wir denn da machen? Die sind ja nun mal in Ungarn nach Europa gekommen und nicht über Deutschland. Weißt du, klar, jeder Geflüchtete, der hier in Husum an Land gespült wird, da kümmern wir uns auf jeden Fall
drum. Ja, genau.
Weil das wäre eigentlich der Punkt. Ja. Das wäre wiederum, habe ich gedacht, das wäre auch ganz geil, wenn man es mal so eine Organisation gibt, die sagt, nee, wir haben jetzt so Kreuzfahrtschiffe, die haben wir jetzt gekauft. Die machen wir jetzt voll mit Asylsuchenden und mit Geflüchteten und die bringen wir jetzt nach Helgoland und dann gehen die da mal an Land, weil dann ist das erste Land nach Dublin-Abkommen, ist dann Deutschland, das sich kümmern muss.
Ja.
Wie wäre denn die Idee?
Ja, oder so. Oder
man da da sammle ich auch Geld. Da kann sich Carsten Maschmeyer einmal gerne melden.
Kann sich einkaufen da, das ist gar kein Problem. Carsten, für dich ist bei uns auf dem Kreuzfahrtschiff auch immer ein Platz frei. So viel ist klar.
Ja, sicher.
Ja, Logo.
Ja,
ich verstehe
deinen Frust.
Und gleichzeitig verstehe ich eben auch, das ist eine beschissene Entscheidung und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Und ich finde, jeder hat auch noch einen Rest. Also wir sind nicht alle nur Spielball unserer Verhältnisse. Jeder hat auch immer noch einen Rest Entscheidungskraft, egal wie beschissen es einem geht. Nichtsdestotrotz kann ich das intellektuell nachvollziehen, ohne das gut zu heißen, AfD zu wählen. Weil es ist immer die ganze Zeit passiert. Die ganze Zeit ist es so, es wird nichts gemacht in den Schulen. Es wird nichts gemacht im Thema Infrastruktur. Es ist einfach jetzt, also die Probleme in Deutschland werden einfach so ein Running Gag. Ah, wir haben kein Handyempfang in Brandenburg. Und ich denke, was? Wir haben 2024, das ist seit 14 Jahren ein Thema. Seid ihr irre?
Ja.
So, oder ich besuche irgendwie so eine Initiative irgendwie gegen Nazis und dann kriege ich erst später raus, die ist zu 0% gefördert. Also die fördert der Staat gar nicht. So, ne? Also, wo ich denke, so, ja, okay. Nö. Also, so, und das alles passiert, das wird alles brachgelassen, die Leute kriegen mit, wir werden hier alleine gelassen und gleichzeitig gibt es nur Diskussionen, also scheinbar, ne? Also so präsentiert sich das dann. Gibt's nur Diskussionen für die anderen. Also, wie viele Geflüchtete nehmen wir auf? Da sind Geflüchtete. Dann Ukraine. Schieben ganz viel Geld. Auf einmal nehmen wir die Leute aus der Ukraine alle auf. Warum denn eigentlich? So, dann gibt's 100 Milliarden für Waffen. Wieso denn nicht für uns?
Ja,
also das steht natürlich in einem ganz krassen Missverhältnis.
Voll. Ja, ich verstehe den Frust und das ist viel, 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 viel zu spät passiert, dass man gesagt hat, ja, aber was machen wir denn jetzt da eigentlich? Also es ist natürlich voll einfach zu sagen, ja, das liegt, alle sind Ausländer, sind schuld. Das war ja immer schon einfach. Ja. Das war bei den Nazis einfach, das war in den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern. Es war immer einfach zu sagen, ja, die sind das. Weil alles andere ist ja viel schwieriger.
Genau.
Aber also wirklich, wirklich Geld zu investieren, wirklich dafür zu sorgen, dass Steuerschlupflöcher, dass die geschlossen werden, die Steuern für Unternehmen drastisch zu erhöhen und trotzdem dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur so gut ist, dass die Firmen sagen, naja, dann bleiben wir trotzdem hier, weil, naja, also ist halt immer noch, die Infrastruktur ist besser als in den Ländern, wo wir weniger Arbeitsrecht durchsetzen müssen. All das hätte man viel früher anfangen können, hat man nicht gemacht und jetzt ist scheiße.
Ja, genau, also ich glaube, früher war die Ausländer sind schuld, die Ausrede von Privatpersonen, die nichts gebacken gekriegt haben.
Oder? Ja.
Und vielleicht auch mal wirklich unverschuldet in Not gekommen sind, kann ja auch sein. Mhm. Und jetzt ist es die Ausrede von der Politik.
Ja.
So, und das ist halt wirklich, das ist so das eigentlich Tragische. So, es gibt irgendwie seit 10 Jahren oder seit, weiß nicht, vielleicht glaube ich noch länger, ich weiß nicht, seit wann es die Schuldenbremse gibt, aber die gibt es schon wirklich lange, wird irgendwie so Deutschland so kaputt gespart. und es ist erstmal so geil, weil man hat dann eine größere Zahl im Haushalt und jetzt merkt man so, ah krass, da ist eine Brücke eingebrochen in Dresden. Es gibt so massive, also man hat eigentlich, man weiß genau, wo das Geld ist, nämlich, was man eingespart hat. Das ist jetzt nämlich da im Brückenpfeiler. Das fehlt im Brückenpfeiler gerade, das Geld. So, und ja, und ich glaube, das ist jetzt sowas, das merkt man jetzt immer häufiger und immer massiver. Und irgendwie muss man da schon nochmal hinkommen zu sagen, ja, okay, aber wir müssen jetzt wirklich ganz massiv Geld ausgeben, sonst wäre, also ich glaube, das ist wirklich der größte Schutz vor sozusagen Rechtsextremismus, ist das.
Ja.
So, dass man.
Ja, das eigentlich Tragische ist, ist ja, das kommt ja obendrauf. Jetzt wählen diese ganzen Menschen, die verzweifelt sind und enttäuscht sind, die wählen jetzt die AfD. Und ich sehe jetzt ja kein einziges Argument dafür, warum sich die eigentlichen Probleme dieser Menschen in irgendeiner Art und Weise in Luft auflösen sollten. Weil die AfD, wenn man sich anguckt, was der Plan ist, ja, die machen viel gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Die machen auch viel gegen Menschen, die queer sind. Die machen viel gegen sowieso schon stigmatisierte Randgruppen. Aber ein Plan für jetzt gehen wir die Probleme an, die diese Menschen gerade haben. Das gibt's bei denen ja genauso wenig.
Ja, genau. Das ist sowieso, also da habe ich aber sowieso das Gefühl, das ist schon wirklich unpolitisch zu denken, dass es bei Politik und Politik gibt. Also das ist ja, ja jetzt mittlerweile eigentlich nur noch so, okay, es geht uns um eine Performance, ja, und die bewertet man dann so und welche Themen kommen so nach vorne, weil das ist ja alles völlig verrückt. Also da gibt es so das Thema, dann wird so gezeigt, wie das Thema Migration viel wichtiger wird bei Leuten. Und vor zwei Jahren war es noch Klimakrise.
Umwelt.
Ja, so wo ich denke, ja. Ja stimmt, das haben wir ja gelöst jetzt. Jetzt ist ja erstmal das dran. Wo ich denke, ja, also es geht eigentlich nur darum, okay, welche Erzählungen geistern gerade so medial durchs Land und welche Parteien sagen da was zu. So, und ich behaupte, genau, so, wenn ich jetzt wirklich, also ich habe das Gefühl, es hat sich komplett entkoppelt so von Realität. Also es gibt immer mal wieder
dem,
Impulse
passiert,
aus der Realität. Genau, also man könnte wirklich, also ich könnte eine absolute Geflüchtetenkatastrophe in Deutschland erzählen, medial, wenn ich will. Oder auch, ich könnte es komplett negieren. Ich könnte komplett sagen, ja, das sind jetzt nur noch, die Geflüchtetenzahlen sind jetzt nur noch 10.000. Sozusagen, ja? Oder so ganz wenig ist alles, also nur noch Gewinner-Stories erzählen. Was natürlich auch absolut Quatsch.
Klar, natürlich.
Also, und, ne, natürlich also, und, das, so, und, da, und, also, ich habe das Gefühl wirklich, es geht nur noch so, es gibt so konkurrierende Erzählungen und Performances, so von Leuten. Also, allein dieses Ding, so, wie hat die sich, also, das sehen wir ja in der US-Wahl so total, finde ich auch. Also, hat Kamala Harris, ich habe keine Ahnung, was die machen will inhaltlich.
Nee.
Also, gar nicht. Wirklich null.
Darum geht's auch überhaupt nicht. Also du könntest in Deutschland auch sagen, naja, das ist auch, pass auf, ganz nebenbei, Leute, wir haben auch Pflegenotstand zum Beispiel, haben wir richtig, ist ein richtig Riesenproblem, wissen wir auch seit 30, 40, 50 Jahren, dass das ein riesiges, gewaltiges Problem ist, gerade bei der Überalterung oder auch Schulen, ja, Investitionen in Schulen, das geht hier alles massiv den Bach runter. Das ist ein Thema, das geht wirklich, also das geht alle Menschen was an.
Ja.
Nicht nur Leute, die in der Nähe wohnen von einem Geflüchtetenheim und sich fragen, oh, wie ist denn da die Zusammenarbeit? Oder Leute, die jetzt, gut, eigentlich niemanden mit Migrationshintergrund kennen, aber da in der Zeitung von den Messerstechereien lesen. Es gibt Themen, die gehen wirklich alle an und da weiß niemand so richtig, wie man das löst. Deswegen sprechen wir da lieber nicht drüber, sondern reden dann über das heiße Thema gerade.
Es
ist immer einfacher, über irgendwas zu reden, was man auch, wo man auch noch sagen kann, lösen wir, schieben wir ab. Ah, guck mal, wie einfach das. Ah, was lösen wir hier alles?
Ja.
Und schon brauchst du nicht darüber, den ganzen anderen Kram zu sprechen, der hier wirklich einfach nicht gut läuft und auch schon sehr lange nicht gut läuft.
Ja, ich habe wirklich das Gefühl, es gibt Themen, die lösen Bilder aus im Kopf und so einfache Geschichten und einfache Erzählungen. Und es gibt Themen, die lösen bei Menschen keine Bilder aus. Ja, also wenn ich jetzt einfach nur sage Bildung, dann denke ich, wenn ich das Wort höre, also jetzt mal rein psychologisch, und ich glaube wirklich, das hat sehr viel damit zu tun, dann denke ich erstmal nur, also sehe ich wirklich das Wort vor mir. Ja? Bei Migration habe ich sofort im Kopf, ah, da ist so ein Geflüchtetenheim, sehe ich da.
Ja, aber
so sofort. Und dann gibt es sogar noch eine Geschichte dazu, was die alles machen, was die alles nicht machen und so weiter und so fort.
Und das ist ja der Hinterbau. Du hast das Bild von, da sind Geflüchtete und dann machen wir den Angst damit. Und dann können wir aber sagen, aber guck mal, wie wir euch beschützen. Wenn du den Leuten erzählst von Pflegenotstand, dann kriegen die Leute auch Angst, weil Leute haben Eltern. Mhm. Leute merken auch, was kostet eine Pflege? Das kann ich mir nicht leisten. Dann muss ich das zu Hause machen. Dann muss ich weniger arbeiten. Dann habe ich noch weniger Geld. Wie mache ich das mit dem Kredit? Das ist eine Angst, da kannst du gar nicht groß beschützen, weil die Leute dir gar nicht sagen, wie sie das lesen wollen. Deswegen lassen wir das aber lieber ganz außen vor, weil da sehen wir ja nicht so geil aus dann in dem Moment. Also du brauchst nicht nur ein Bild, was du erzeugst, sondern du musst auch noch das Bild von dir daneben packen, wie du der geilste Typ der Welt bist, um das zu lösen. Mhm. Und das hast du bei Pflegenotstand nicht und auch nicht bei Bildung und auch nicht bei Infrastruktur. Nee, genau.
Aber man bräuchte quasi ein Bild, das eindrucksvoll zeigt, also eine einstürzende Brücke ist zum Beispiel sowas. Also das ist wirklich, also ohne Spaß, sowas könnte wirklich dazu führen. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Konsequenz haben. Also ne, also in Dresden ist eine Brücke eingestürzt, falls da jetzt jemand das mitbekommen hat.
Irgendjemand nicht mitbekommen hat.
So. Und ich glaube, das könnte wirklich dazu führen.
Und das waren diesmal nicht die Engländer.
Nee, genau. Das war einfach so, man weiß nicht, also Stand jetzt weiß man nicht, woran es lag. So. Und übrigens, könnte übrigens auch sein, dass das nur ein Konstruktionsfehler war, ne? Kann auch wirklich sein, dass es eine, also ich habe gar keine Ahnung gerade von dem Ding jetzt speziell, so, also könnte auch sein, dass es eine Konstruktionsfehler war, die ist eigentlich total neu und irgendwas passiert. Ich bin mir aber fast sicher, dass das als Bild genommen wird, um in den nächsten Jahren auf jeden Fall darüber zu reden, über den realen, weil das gibt's ja wirklich, absoluten Investitionsstau beim Thema Infrastruktur zu nehmen und irgendwie so, und es gibt ganz viele, es gibt ja mittlerweile Brücken, die sind gesperrt, LKW müssen durch irgendwelche kleinen Orte fahren, weil die es nicht mehr, also es ist auch wirtschaftlich überhaupt nicht smart, so, und so, und ich glaube, das wird als Anlass genommen zu sagen, okay, wir müssen da jetzt mehr investieren.
Ja, oder man sagt, ja, Dresden, ne, da ist eine Brücke eingestürzt. Ja, ich, das ist Islam gewesen, ne? Das ist, die haben die kaputt gebetet.
Oder man nimmt es als oder man nimmt es als Anlass, alle Brücken nach Dresden zu sprengen. Das könnte man.
Ja, es ist irgendwie, es ist frustrierend und ein paar Jahre hab ich mich damit gerettet, darüber Witze zu machen. Und jetzt denke ich über mein nächstes Programm nach, das im Februar Premiere hat. Und das wird viel darum gehen, weil das den ganzen Bundestagswahlkampf begleitet, dieses Programm. Und ich denke, boah, Alter. Das ist alles nicht lustig, was ich bis jetzt habe, muss ich sagen. Ja, und dann fehlt jetzt noch Pointen, fehlen jetzt bei dem Teil wohl noch.
Ja, aber ich weiß, wie du tickst. Also, das wird am Anfang
viel
so ein bisschen ernst. Ja, ja, und du bist halt immer polemisch und so. Aber ich weiß genau, dass du dann auch, um dich selber nicht zu langweilen, wird sich das Programm auf jeden Fall auch witzig entwickeln. Weil ich glaube,
bestimmt. Ja,
man
bestimmt.
Ist ja nicht die ganze Zeit, also man kann nicht 30 Tage oder 30 Shows lang ernsthaft empört sein.
Ach,
immer, also wirklich
Fall.
Immer wieder, weißt du?
Ja, ja.
Also ich meine jetzt, das ist natürlich alles schlimm und furchtbar, aber du fühlst es dann gerade nicht im Moment und du hast ein bisschen Distanz vom Thema und kannst dann auch Gags machen, die es wahrscheinlich auch braucht fürs Publikum. Ist, glaube ich, ganz geil, wenn es
Das ist das, aber ich merke, dass es schwieriger wird, weil also früher, das ist nicht, da hat man diese Witze gemacht und da war das so, ja, so ein bisschen lustig. Und jetzt denke ich, boah, das ist echt, es ist immer schwieriger, darüber Witze zu finden, weil ich mich jetzt gerade in dem Stadium mache ich einen Witz darüber. Und dann rege ich mich immer noch ernsthaft über die Situation aber auf.
Ja,
so, ich bin noch nicht so abgestumpft. Mache ich noch. Ich fange wieder an, mich einzulesen.
Ich habe wirklich eine Beobachtung dazu, also dieses so Abwärtsvergleiche haben, darum geht es ja eigentlich. Ne? Das ist ja die AfD ist ja immer der Angebot, einen Abwärtsvergleich zu haben. Aber mir geht's schlecht, oder ich bin doof, aber der ist noch döver. So.
Ja, genau.
Oder der ist schuld, einen Sündenbock zu finden. Und ich habe echt. Gestern hatte ich eine Szene, habe ich gedacht, das Prinzip ist aber wirklich universell und es funktioniert einfach bei allen Menschen. Pfandautomat im Netto. Ein Obdachloser wirft, also wirklich klar, also man kann ja manchmal drüber reden, ja, weiß ich jetzt nicht, ob der Obdachlose ist oder nicht, aber das war ganz klar so.
Ja.
War einfach, der war sehr fertig und auf jeden Fall auch alkoholkrank. Und der hat dann so Flaschen eingeworfen im Flaschenautomat.
Mhm.
Und hinter ihm stand auch jemand, der war auch obdachlos.
Mhm.
Und meinte dann irgendwann so, sag mal, jetzt zieh doch mal die Hose hoch. Und dann habe ich erst gesehen, der hatte die Hose hing runter.
Mhm.
Also, und dann schimpfte der so. Dann war ich so, also mein Gott, ist doch peinlich. Also, wie kann man sich denn so gehen lassen? Also ich seit 5 Jahren auf der Straße, so ist mir noch nicht passiert.
Ja. Ja, das funktioniert
so gedacht,
universell.
Krass,
ja, klar, natürlich.
Oder? Dann habe ich so gedacht, wow, also er ist so, ja, das ist jetzt sein Abwärtsvergleich, ist gerade der Kollege, der jetzt das nicht mehr hinkriegt, sich die Hose hochzuziehen, weil er war auch so betrunken und so.
Mhm.
Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist natürlich universell. Ja, logisch.
Aber das haben wir alle in der Schule schon gelernt. Also wenn du eine 4 hattest, dann war das nicht besonders gut, das wusstest du auch, aber da gab es die Idioten, ne? Die hat eine 5. Was ist denn los bei Carsten? Ja. Eine 5. Oh, was für ein Idiot. Da musst du richtig dumm sein für. Da musst du richtig dumm sein für. Ne? 4 minus. Ja, war gut eigentlich gelaufen. Im Vergleich zu Carsten, super geil. Ich glaube, ich bin hochbegabt. Ja, ich denke, ich bin hochbegabt.
Das habe ich meinen Eltern immer gesagt, dass wer die 5 hatte.
Ja, klar. Ja,
was hast du denn gehabt? 3 minus. Ja, aber Daniel hatte eine 5.
Ja.
So. Oh, ja, aber Daniel hatte immer eine 5. Haben meine Eltern da gesagt. Ja, Daniel hatte immer eine 5. Ja, aber kann man trotzdem mal erwähnen.
Ja.
Ihr könntet auch Daniel als Sohn haben.
Das habe ich auch immer gesagt, ja. Oder wenn du eine 4. Ja, aber ey, der Klassenschnitt war auch richtig, der war richtig niedrig. War richtig schwierige Klausur. Hat sie auch nochmal gesagt. Krass, das ist krass, wenn man keine 6 hat. Hat sie auch gesagt nochmal. Das ist richtig krass von mir gewesen. Genau.
Also auch bei Diskussionen, gerade, es gibt ja so beliebte Sachen manchmal, ne? Da hat irgendjemand was Falsches gesagt oder so, ja, und sich daneben benommen oder so. Müssen wir gar nicht drüber reden, wer was, ja, wissen wir alles. Mhm. Mir geht's da, oder jetzt, wir haben ja groß hier diesen El Hotzo-Fall besprochen, auf ganz andere Art, aber es ging auch irgendwie einfach nur um die Frage Humor und was kann man so machen und so.
Ja.
Und ich denke mir dann auch immer, ja, aber also man kann sich auch zu Recht über manche Sachen auch wirklich empören und sehr aufregen so, aber man muss auch, ich finde, man muss auch immer wissen, wann gut ist. Ich finde, man muss auch noch mal wissen, okay, was ist so, in welcher Welt leben wir gerade und was ist das eigentliche Problem? Und ich glaube, dieses AfD-Problem, das ist das Problem. Ja. Also es gibt da Leute, die sind daneben und man kann auch sagen, dass sie Sachen sagen, die daneben sind oder so, aber dann ist auch mal gut, das ist nicht das dicke Brett, was wir bohren müssen.
Ja.
So, weißt du? Also ich habe übrigens bei diesem El Hotzo-Fall, ich habe da selber wohl noch mal über das Trump-Attentat geredet.
Mhm.
Das war, und genau 2 Stunden später passierte das zweite. Das war schon krass.
Ja, das ist schon krass.
Das war ein bisschen doll. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch das gerne mal angucken. Das machen wir jetzt hier mal rein in den Begleittext.
Ja, die Happy Hour.
Aber das ist sozusagen jetzt noch mal als Nachtrag zu der ganzen El Hotzo-Sache vielleicht zu sehen. Hat jetzt auch schon, ich sag mal so, bei der FAZ habe ich jetzt auch schon einen Fan. Der mochte das irgendwie gar nicht. Hat aber auch nicht gesagt, warum er es nicht mag. Hat nur gesagt,
dass er es nicht mag.
Ja, genau.
Boah, das ist aber scheiße.
Ja, ist ja,
hä?
Kann man aber
ja
ist
merkwürdig
machen.
Aber muss ja irgendeine Begründung. Du kannst ja nicht ernsthaft einen Artikel schreiben, wo du sagst, habe ich gestern gesehen, die von der Till Reiners, mochte ich gar nicht. Fand ich gar nicht gut.
Nee, er hat das so feuilletonistisch gemacht, so ein bisschen so von oben herab und mir dann noch so einen Buchtipp gegeben. Ja, vielleicht sollte er mal das Buch lesen.
So. Ah, so einer.
Ja, so war das.
Also so ein Artikel, meine ich. Ja, genau.
Habe ich mich aber gefreut, weil ich habe gedacht, also wenn es ihn jetzt aufregt, dann finde ich, geht's nicht so schlimm.
Ja, aber es ist diese Art von herablassender Kritik mit. Also ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das nicht weiß.
Ja.
Weil sonst hätte er das ja nicht gesagt. Also ich hätte würde mal, ja, das ist ja auch okay, Fehler werden gemacht. Nicht jeder Mensch kann alles wissen.
Das ist ja noch
nicht
so ein
jeder
junger
Mensch
Typ.
Ist ich.
Ja. Ja, genau. So ein bisschen so war das. Fand ich aber, habe ich ein bisschen gefreut, weil ich habe gemerkt, der ist da auf und abgegangen in seinem Zimmer, war sauer, wusste jetzt aber auch nicht, was er jetzt inhaltlich da scheiße finden kann.
Wusste jetzt
also
nicht,
hat
warum
er das
er
so
sauer
gemacht.
Ist.
Ja, genau. Ganz wusste er das auch nicht. Ja.
Ja. Ja, aber das ist deine Aufgabe, dass du Gefühle herauskitzelst. Und das ist dir da wohl auch gelungen und das ist erstmal was Schönes.
Das ist erstmal was Schönes, finde ich auch. Kann ich noch eine ganz kleine Sache loswerden? Dann zum Rausschmeißen.
Werd noch eine kleine Sache los.
Also, ich möchte das darauf hinweisen, weil das schreiben so, mir so viele Leute und das ist für dich, Moritz.
Ja.
Du hast irgendwann mal gesagt, Porto, du hättest dir Porto gekauft. Le?
Porto gekauft. Ich habe mir diese Umschläge gekauft, wo die Briefmarken schon drauf sind.
Wo das schon drauf ist, genau.
Ja, das und geht wohl alles auch mit einer App. Das kann
das
man
geht alles
dann
mit
da
einer
runter.
App.
Ja.
Und dann schreibt man sich so ein Hashtag auf den Brief. Das möchte ich dir einfach nur sagen, damit mir das Leute nicht mehr schreiben.
Ja.
Mir ist das komplett egal. Aber, ist mir ganz egal. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Aber jetzt für dich, ich möchte das dir jetzt einfach nochmal sagen, dass du das so und den Leuten da draußen, danke, da bitte nicht mehr schreiben. Dankeschön.
Das habe ich wohl auch deswegen mitbekommen, weil auch mir das wohl sehr viele Menschen geschrieben haben.
Ach, siehst du. Ja,
das
ist doch super.
Gibt es wohl. Das ist wohl toll. Das werde ich trotzdem niemals tun. Danke.
So, und dann, Okay, ja, ich mach das. Ich mach das. Ich finde das eine ganz feine Sache, wenn man unterwegs mal was
ja, mir wurde auch, so, ist relativ. Mir wurde auch, ja, auch ein paar Mal geschrieben. Ich habe doch jetzt noch versprochen, dass ich meinen Roman, diese Romanidee vorstelle.
Wollte ich gerade sagen.
Jetzt haben mir aber auch zwei SchriftstellerInnen geschrieben und gemeint, ja, Digi, aber das ist normal und manchmal muss man das ziehen lassen. Und je länger man das denn ziehen lässt, desto mehr kann man das vielleicht noch dann verwerten, deswegen, aber nee, ich werde den Roman nicht mehr schreiben. Ich mache das bald. Ich erzähle euch bald einmal meine Romanidee.
Ja. Aber ich habe jetzt noch gar nicht,
gebe ich die auf,
verstanden, warum du das erzählen willst. Also willst du das?
Weil ich mir sicher bin, dass ich diesen Roman nie schreiben werde.
Ja.
Und ich die Geschichte aber trotzdem erzählen möchte.
Ah, dass die einfach in der Welt ist.
Ja, und dann hatten wir gesagt, du, vielleicht hat da jemand anderes, sieht sich da die schreiben und dann haben wir das quasi zusammen gemacht.
Finde ich geil. Nach einer Idee von Moritz Neumeier, dass das einfach so drinsteht.
Ganz genau, reicht mir.
Finde ich geil. Aber das kann natürlich auch sein, dass das eine Pappnase schreibt, ne?
Das geht nicht. Ja. Dann, also,
das es wäre gut, wenn das jemand wirklich sehr Gutes schreibt. Nee, ich würde sagen, jemand, der schon mal in einer, also, warte mal. Da, ganz kurz, Kriterium dafür, dass die Idee verwendet wird.
Ja.
Kein Selbstverlag.
Ja? Auf absolut gar keinen Fall.
Kein Selbstverlag, hat schon mal ein Buch geschrieben, fände ich wichtig.
Nee, muss es noch nicht. Nachdem ich sowas gelesen habe wie Krummes Holz oder sowas, denke ich, naja, es gibt so viele krasse Debütromane. Ja, okay. Muss nicht.
Finde ich in Ordnung, Moritz, aber ich will hier ein bisschen Qualitätskontrolle betreiben.
Da dann muss ein Verlag drüber Fall, gucken, klar.
Das muss, aber das ist aber ein guter Verlag, hier nicht so, also das muss wirklich, ja, namhafter Verlag.
Ich sag mal so, den, da kümmere ich mich mit dann.
Ja. Gut, wenn ihr uns das dann schreibt, dann werden wir jetzt nächste Woche endlich das Geheimnis vom Roman lüften.
Mhm.
Und da dann soweit, wird, ne, losgeschrieben. Ja. Ja,
dann machen wir nächste Woche. So gut. Machen wir das.
gehabt euch wohl, bis nächste Woche. Freundschaft.
Tschüss, tschüss. Freundschaft. Fähnleinführer out.
Fritz ist eine Produktion des RBB.